23,000 people.
Unknowing Season 9. Presented by EY. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 9 ist Leopold Gwell, Fondsmanager Asien bei der RCM und Gründer des Backyard Club Wien für Boxinteressierte. Lieber Leopold, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, wir kennen uns seit ein paar Jahren und Sport und Wirtschaft ist ja meine große Passion und das werden wir auch in diesem Podcast jetzt, in diesem Karriere-Werdegang-Gespräch, wie es auch in der Anmoderation schon gesagt worden ist, verbinden. Aber ich beginne mal überhaupt damit, wie du in den Kapitalmarkt gekommen bist. Da habe ich einiges auf LinkedIn gefunden und einiges nicht gefunden, was du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass nämlich schon in ganz jungen Jahren, Stichwort Wiener Börse und so weiter, losgegangen ist. Interessiere mich sehr dafür, jetzt auch für die Audience das zu hören nochmal.
Ja, du, ich habe mich als Teenager schon für die Börse ganz allgemein interessiert. Das war noch eine ganz andere Zeit, Prä-Internet, wo es gar nicht so leicht war, Informationen und Bücher herzubekommen. Und ich habe dann bei der ÖTOP, also bei der Wiener Börse.
Genau, bei der österreichischen Termin- und Optionenbörse.
Genau.
Leider jetzt Eurex.
Ja. Ja. Habe ich dann begonnen im Sommer während der Schulferien zu jobben und konnte dann dort die Kurse machen, unter anderem auch den Market Maker Kurs, der hat damals gekostet 30.000 Schilling, kann ich mich erinnern, aber ich durfte den eben als Mitarbeiter gratis machen und mit dem habe ich mich dann beworben und bin bei der CAIB, bei der Kreditanstalt Investmentbank gelandet im Derivativ Sales.
Und wann war das so von der Zeit?
Das war 97, 98, 97. War super spannend, aber 97 hat man Asienkrise, 98 hat man Russland bzw. Long-Term Capital Management.
Da war alles dabei.
Ne? War alles dabei, ja.
Wir sprechen hier im 9. Bezirk gegen Julius-Tandler-Platz Friedensbrücke. Ja. Warst du damals da vor Ort?
Ich war genau hier, ja. Also ich bin genau hier bei der U4 ausgestiegen und mit schwitzigen Händen rübergegangen, ja.
Mittlerweile, schwitzige Hände, ja. Mittlerweile eine der größten Baustellen innerstädtisch, ja. Aber bald wird es fertig werden. Und ich war damals auf Pressekonferenzen öfters da, bei Kollegen von dir, Franz Kubik und so weiter. Das war schon eine geniale Zeit. Ja, wie ist es dann beruflich weitergegangen?
Ja, also ich hab das Studium abgeschlossen an der WU und dann bin ich relativ schnell beim Christian Thury gelandet. Der war damals bei der Security KAG, genau, und hat sich dann selbstständig gemacht. Und Anfang 2001 hat er in einem Meeting, da waren wir so 10, 12 Leute, also Fondsmanager, bekannt gegeben, dass er einen China-Fonds aufmachen möchte. Und er fragt einfach so in die Runde, wer möchte das übernehmen? Und aus irgendwelchen Gründen war ich der Einzige, damals noch totaler Junior, der die Hand gehoben hat. Und ich bin ihm bis heute dankbar, dem Christian, dass er mir das Vertrauen gegeben hat, weil ich habe dann 2,5, 3 Monate Anlaufzeit bekommen.
Also so ein Musterschüler Hand heben, so ein spontanes oder so. Ja. Es war kein Fehler. Ne?
Nein, es war kein Fehler. Ich hätte aber ehrlich gesagt auch bei jedem anderen Fonds, den er vorgeschlagen hätte, hätte ich auch die Hand gehoben. Ich wollte einfach irgendwas managen. Und es wurde dann China und im Mai 2001 haben wir gestartet und die ersten 1,5 Jahre waren gar nicht so leicht, waren gar nicht so einfach, weil damals ist der Markt seitwärts oder eigentlich sogar bergab gegangen. Mhm. Und das, obwohl China wirklich Best of all Worlds hatte. Die hatten tiefe Bewertungen und unglaubliches Wachstum. Aber wie es halt an der Börse so ist, die braucht manchmal eine Zeit, um das zu erkennen und übertreibt eben nach oben oder wie damals nach unten. Und dann erst wirklich losgegangen ist, so im Frühsommer 2003 und dann kam da eine Mörderhoss, also ein Mörderbullenmarkt. Und
also fast parallel zu Wien eigentlich, kann
ja,
man sagen.
Ja, eigentlich.
Das hat schon, wir haben ja, wenn du im Mai 2001 beginnst, dann eine traurige Geschichte namens 9-11 gehabt. Ja. Was hat das aufs China damals? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Das hat generell das Sentiment, wie es so schön heißt, ja, auf Risk-Off gestellt und hat China auch stark betroffen, obwohl im gleichen Jahr hat vielleicht ein mindestens so wichtiges Ereignis stattgefunden, nämlich China ist der WTO beigetreten. Und also damals waren China und die USA ja noch keine Konkurrenten, sondern es waren im selben Team, könnte man fast sagen. Und die USA haben der China ja stark geholfen, reinzukommen. Und das hat auch dann eben mit ein bisschen Verzögerung dazu geführt, dass China so durchstarten konnte.
Ja. Wenn jetzt 9/11 wenige Monate nach deinem Start, nach deinem Debüt als Fondsmanager kommt, ja, nimmt man das persönlich irgendwie und geniert sich, wenn dann die Performance kurz runtergeht? Ich kann mir das vorstellen irgendwie, wenn man doch fremdes Geld an der Management hat.
Natürlich ist das schon, also ich kann mich natürlich, wie wahrscheinlich fast jeder, der alt genug ist, an diese Zeit sehr, sehr gut oder an diesen Tag, an diese Stunden sehr, sehr genau erinnern. Für mich war aber immer die relative Performance das Entscheidende, auch wenn das aus Kunden- oder Kundinnen-Sicht vielleicht oftmals nicht so eindeutig ist, aber für mich war die relative Performance das Entscheidende. Und die haben wir gut hinbekommen, habe ich gut hinbekommen, auch in dieser turbulenten Phase.
Bevor ich zu deiner jetzigen beruflichen Station komme, mache ich noch einen kleinen Timestamp im Jahr 2003, zu dem wir noch kommen werden. Du hast gegründet den Backyard Boxing Club, glaube ich, gemeinsam mit deinem Bruder,
oder? Ganz genau, ja.
Vielleicht bleiben wir da mal kurz dabei. Warum hast du das damals gemacht und wie ist das entstanden neben der Karriere als Banker? Ist ja die Sportlerambition bei dir immer da gewesen, auch von anderen Sportarten her?
Ne? Stimmt, ich habe Basketball gespielt, sehr, sehr intensiv als Teenager. Und so Ende, also oder als junger Erwachsener, sagen wir so, hat einer meiner Basketballkollegen hat von einem Tag auf den anderen uns berichtet, dass er mit dem Boxen begonnen hat. Okay. Und wir dachten am Anfang, was ist mit der Jürgen? Was ist mit dem Jürgen? Ist der jetzt auf der schiefen Ebene? Ist der im Milieu gelandet?
Stimmt, und das wir waren ist ein bisschen, wesentlicher Punkt. Ja.
Ja, wir waren ein bisschen fast geschockt, aber wir sind dann zu seinem ersten Kampf in Leasing gegangen und ich hatte damals sehr naive Vorstellungen. Ich dachte, das wird ein Turnsaal sein mit Friends and Family oder so, aber es war eine Halle mit Hunderten von Zuschauern und da waren mehrere Kämpfe angesetzt und wir waren zuerst ein bisschen geschockt von dem ganzen Umfeld, aber nach zwei, drei Kämpfen ist man Teil dieser ganzen
Masse. Ich bleibe jetzt mal bei den Hunderten von Zuschauern, weil ich mich sonst selbst überhole und diesen Block dann A-Block
folgen.
Ich muss mich entschuldigen, ich wollte nur die Zeitschiene bringen und Hunderte von Zuschauern und so weiter hast du ja dann letztendlich auch medial bekommen, weil du ein gefragter Sparringpartner auch für Medien geworden bist über die Fondsgeschichten und so weiter nach und nach.
Ja.
Ich komme jetzt ins Jahr 2008, RCM. Mhm. Das hat ja auch so einen Timestamp, der ganz nah an einen externen heftigen Einschlag, der nichts mit Boxen zu tun hat, aber doch, ne?
Bitte auch mal. Ja. Meine damalige und bis heute Chefin, die Angelika Mielendorfer, hat mich sozusagen da abgeworben und letztendlich wurden wir uns einig, so dass ich im September 2008 bei der Raiffeisen KAG begonnen habe.
Da klingelt es bei einigen, September 2008, ja.
Und das war gefühlte 3 Minuten, bevor Lehman untergegangen ist. Und das war natürlich ein sehr, sehr volatiler und extremer Einstieg.
Ja, das war mit das Heftigste, was man erleben konnte.
Zweifellos.
Nicht vergleichbar mit 9/11?
Nein, ganz anders. Es war heftiger.
Weil es ja die Banken eigentlich in die Goschen gehauen hat und niemand hat niemand mehr vertraut. Also es war schon.
Ja, man kam ins Büro oder man checkt den Bloomberg und es ist fast jeden Tag ein Meer von Rot.
Hast du damals einen Fonds übernommen, nehme ich an, oder? Einen
bestehenden? Ja, ich hab die China Assets, also Aktien gemanagt und China hatte von 2003 bis 2007, 2008 einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend, also eine, man könnte sagen, Blase. Nicht nur China, auch generell die Emerging Markets. Mhm. Und deswegen, auch wenn die Krise letztendlich dann nicht von China ausging, China wurde getroffen zu einem Zeitpunkt, als die vollkommen überbewertet waren. Und dementsprechend sind die auch dann komplett eingebrochen.
Same hier in Vienna. Das hatten wir auch mit auch einer Emerging Markets als CEE. Geschichte, die jahrelang uns zur weltbesten Börse gemacht hat, von 2002 bis 2007. Ich werde einmal an dieser Stelle RCM auch auflösen für die Hörer, die das Kürzel nicht kennen, Raiffeisen Capital Management. Wie ist das in der Gruppe positioniert und wer sind eure typischen Investoren, und also in die Fonds hinein?
Also wir sind eine Tochter der RBI Und wir haben natürlich viele institutionelle Kunden, aber ein ganz, ganz starkes Standbein ist der österreichische Retail-Kunde.
Das Netz, das Filialnetz genau, auch und so weiter.
Genau, also die Abertausenden und Zehntausenden von Fondssparern, die landen sozusagen bei uns. Ja.
Ja. Und dann machen wir doch mal eine kleine Reise. 2008, das sind 15 Jahre. Du bist quasi mit Lehman gekommen und machen wir doch den kleinen China- oder Weltaktien- oder überhaupt Zyklus dieser letzten 15 Jahre. Was waren da die wesentlichen Punkte, die da in Erinnerung geblieben sind? Immer weniger Zinsen, Emerging Market Boom, dann wieder schwächer und so weiter und so fort.
Ja, also so groß die Party war an den Emerging Markets, die hat sich mit 2008 oder vielleicht spätestens mit der Euro-Krise dann kurz darauf dann verabschiedet. Und das Sentiment im China gegenüber oder generell vielen Emerging Markets gegenüber hat sich vollkommen gedreht. Also ich kann mich gut erinnern an die Zeit vor der Krise, also vor der 2008er Krise, wo China quasi angesehen wurde als das bessere Modell fast, ja, wo da das Politbüro die Entscheidungen trifft und der bessere Planer ist. Man hat dann gesehen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und ganz im Gegenteil, heute wird China, es ist einerseits eine beachtliche Wachstumsstory, aber es wird doch aus vielerlei Hinsicht schon sehr kritisch gesehen. Vielerlei Hinsicht sogar sehr einseitig gesehen, ja, also vereinfacht. Ja, ich möchte China überhaupt nicht verteidigen oder ähnliches, aber die meisten Leute, mit denen ich spreche, die waren noch nie in China, haben auch keinen Kontakt mit Leuten von dort, haben aber trotzdem eine klare Meinung und fast immer eine negative Meinung.
Ja, das ist vielleicht auch schon wieder antizyklisch eine Chance natürlich, aber wir empfehlen hier nicht und gehen auch nicht zu sehr auf die Ist-Situation ein. Du bist ja für Asien zuständig. Ja. Was ist dann noch spannend? China ist natürlich die erste Assoziation mit dem asiatischen Anlagemarkt und so weiter und Investmentchance. Aber auch da bitte eigene Worte, was Asien für dich als Fondsmanager bedeutet.
Ja, also generell, wenn man von Emerging Market spricht, dann spricht man eigentlich mehrheitlich heutzutage von Asien. Mhm. Also die größten Märkte, China macht ungefähr 30% aus von Emerging Markets, aber auch die Nummer 2, 3, 4, 5 und so weiter sind Taiwan, Indien, Korea, Indonesien, alle in diesem Teil der Welt beheimatet. Und die unterscheiden sich aber voneinander sehr, sehr stark. Ja, also zum Beispiel Taiwan, ein beeindruckendes Land aus vielerlei Hinsicht, ist in der digitalen Welt, in der digitalen Revolution, in der wir uns gerade befinden, ein immens starker Player. Ja, also ich immer wenn ich in Taipei oder generell in Taiwan bin oder wenn ich zurückkomme, bin ich optimistischer und glaube, dass die oder bin der Überzeugung, dass die Menschheit den die Kurve noch kratzen wird, ja, weil einfach da so viel Innovation und so viel menschlicher Erfindungsgeist beheimatet ist. Ja, das macht einfach gute Laune sozusagen.
Gehen wir die Märkte vielleicht kurz noch weiter, weil das eine einzigartige Chance ist für meine Hörerinnen und Hörer, die Länder, die du genannt hast.
Ja, also wie gesagt, wenn wir von IT sprechen, dann kennt natürlich jeder Apple und Nvidia und ähnliche. Und manche werden natürlich auch Taiwan Semiconductor kennen und Samsung sowieso. Aber es ist eine sehr, sehr große Anzahl von Unternehmen aus diesen beiden Ländern insbesondere, die da dahinter stehen, die Zulieferer sind oder die essentielle Teile der Lieferkette übernehmen, die jetzt aber keine Konsumprodukte selbst vermarkten und deswegen den meisten Leuten nicht bekannt sind, aber die wie gesagt, ohne dies nicht ginge. Ja, und die sich auch ständig neu erfinden müssen, weil der Konkurrenzdruck sehr, sehr hoch ist. Und die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird oder wie dort das Wirtschaftswachstum eben vorangetrieben wird, ist für mich beeindruckend. Ja, also ich bin da mittel- bis langfristig sehr, sehr positiv für diese Region.
Wir haben auch auf die Performance geschaut. Das ist so im 10-Jahres- Vergleich auf Dollarbasis plus minus null. Ich bin positiv überrascht, sogar auf Eurobasis ist das ein Plus natürlich.
Ja.
Wir haben auch andere Märkte gesehen und in der Wahrnehmung, in der medialen Geschichte ist China ja seit Jahren negativ konnotiert, jetzt leider.
Ja, also die 0% auf Dollarbasis, die sind bezogen auf China. Mhm. Taiwan und Korea stehen da eindeutig besser da.
Wunderbar.
Ja, die sind eben ganz anders oder mehrheitlich anders positioniert, was ihre Stärken und Schwächen angeht. Und wie schon gesagt, in der digitalen Revolution kommt man nicht vorbei, ja, an so Tech-Weltmächten wie Taiwan oder Korea.
Zwei Länder möchte ich da noch hinknallen, Malaysia und Vietnam.
Ja, also bei Malaysia ist auch ein Land, das ich gut kenne. Und was mich fasziniert, da ist zum Beispiel der Beruf des Programmierers, oder ich sollte sagen, der Programmiererin, ja, ist dort mehrheitlich weiblich.
Mhm.
Es ist über,
wirklich wahr?
Ja, ja, cool. es ist beeindruckend, wie viele Coder sozusagen, online, also das sind, die sitzen in Malaysia.
Kommen wir später im Podcast noch in einer anderen Facette zu einer hohen weiblichen Anteil.
Ja,
genau.
Das
liegt vielleicht an dir.
Ja, genau. wie viele Coder quasi Coderinnen sind, insbesondere in Taiwan, die leider gibt es da nicht allzu viele Aktien oder börsennotierte Unternehmen, in die man investieren könnte. Aber das macht mich für dieses Land insbesondere optimistisch, obwohl natürlich die politische Situation dort keine einfacher ist. Ja, aber auch dort die Innovationskraft ist da. Ja,
gibt es irgendeinen Ort auf der Welt, wo die Politik? Nein, ich weiß schon. Ja. Es gibt immer noch Abstufungen. Das ist gar keine Frage. Ich habe auch die Frage gestellt wegen der österreichischen AT&S, die da viel getan hat in dieser Region. Vietnam noch kurz bitte.
Für mich ist Vietnam ein bisschen wie ein kleines China. Also mein absolut gesehen ist das Land nicht klein. Die haben ungefähr so viel Einwohner wie Deutschland, aber es ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar, was die Fähigkeiten angeht, also Stichwort Werkbank der Welt. Ja, da, wo sich China mittlerweile wegentwickelt hat, da, wo China versucht, auf den Inlandskonsum zu fokussieren, da übernimmt Vietnam oder hat bereits übernommen in weiten Bereichen, einfach auch, weil die Löhne natürlich da tiefer sind. Und interessanterweise ist, da gibt es so eine Dreiteilung, entwickelte Märkte, Emerging Markets und Frontier Markets. Also Vietnam ist noch ein Frontier Market. Ja. Wir sind überzeugt, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die sozusagen aufsteigen in die nächst höhere Liga und dann auch automatisch mehr Flows, mehr Gelder in dieses Land dann strömen.
Spielen Anleihen aus diesen Regionen in deinen Überlegungen und Fonds irgendeine Rolle?
Also mein Fokus ist auf Aktien. Wir haben ganze Abteilungen, die natürlich Emerging Markets Anleihen bearbeitet. Das spielt eine Rolle, aber das ist vergleichsweise geringer, sagen wir so. Ja? Also wenn man zum Beispiel indonesische oder koreanische Bonds oder so hernehmen, ja, ist wichtig, aber nicht so wichtig in Relation wie die Aktien.
Technologie ist klar, das ist die Wahrnehmung, die auch rüberschwappt in den Kopf, wenn man Podcast hört. Was sind noch Branchen, wo die Region stark ist?
Ja, ich meine, es gibt halt die ganz normalen Branchen wie unter Anführungszeichen wie Banken oder Einzelhandel und Ähnliches, die entwickeln sich jetzt nicht so spektakulär. Ja, deswegen ist das jetzt weniger bekannt, aber zum Beispiel, wenn die Zuhörer schon in Asien waren, zum Beispiel 7-Eleven, ja, also das ist ein Unternehmen, das uns sehr gut gefällt. Das ist jetzt nicht börsennotiert in einem bestimmten Land, das gehört jeweils verschiedenen Entities. Aber insbesondere in Phasen, wo es vielleicht ein bisschen volatiler zugeht oder wo eben Korrekturen, wie es so schön heißt, angesagt sind, sind das gute Möglichkeiten, um sich ein bisschen zu verstecken.
Abschließend jetzt für diesen Teil 1 des Podcasts. Ich möchte so drei Teile machen. Jetzt Ende mal Teil 1. Wir sind jetzt Ende 2023 im Schlussquartal. Wenn ich jetzt einen Asienanteil irgendwie beginnen möchte, wie würdest du da Länder gewichten, nur so ganz grob? Also wir sind weit weg von einer Anlageempfehlung. Wie stellt sich Asien für dich dar?
Für mich stellt sich Asien so dar, dass China zwar das größte Land ist, was die Marktkapitalisierung angeht, mit relativ respektablem Abstand, aber ich finde, dass Indien wirklich, oder sagen wir so, wenn Indien keine massiven strategischen Fehler macht, sind die fast dazu verurteilt, in die Top 3 weltweit aufzusteigen, also über die nächsten 10, 15 Jahre. Und zwar aus verschiedensten Gründen, aber ich möchte einfach nur mal die Demografie hervorstreichen. Also die Demografie in Indien ist könnte nicht besser sein. Es ist wirklich attraktiv. Also gerade auch im Bereich, wo China eher Schwierigkeiten hat, schwach dasteht aufgrund der lange anhaltenden Ein-Kind-Politik. Indien hat da einen automatischen Rückenwind eingebaut, der das Land nach vorbringen wird, noch viel mehr, als man das jetzt sich vorstellen kann, wie wir glauben.
Diese Antwort habe ich in etwa erwartet und ich danke dir auch dafür. Und ich komme jetzt zum Teil 2 in diesem Podcast und da sage ich immer, hallo ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Es lebe Sport. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist ein Business Athlete, erfolgreich in Sport und Wirtschaft, Leopold Quell. Herzlich willkommen auch in dieser Facette des Podcasts.
Hallo Christian.
Servus. Wir haben diesen Podcast eingebettet in einen Börse People Podcast, reden jetzt einfach weiter. Du bist Fondsmanager Asien bei einer großen österreichischen Bank, also Raiffeisensektor RCM und du bist Gründer und Betreiber von Boxclubs in Wien, Backyard Boxing, hast du im Jahr 2003 gegründet. Erzähl mir mal zur Genese, wie bist du auf diesen Sport gekommen und wie ist dann zur Gründung von Backyard Boxing 2003 gekommen?
Ja, also ich bin Anfang des Jahrtausends vollkommen ungeplant sozusagen in dem einen oder anderen Boxtraining gelandet. Ich kann mich erinnern, das war in der Längelfeldgasse.
So versehentlich, ne?
So, ja, ein Freund
von mir. Ich gehe spazieren und lande in einem Boxtraining.
Ein Freund von mir hat mit dem Boxen begonnen, ein bisschen zu unserem Schreck fast, wie er das machen kann, hat uns da eingeladen und, wenn ich sage, und meinen Bruder und mich. Und das war im Schwarz-Weiß, den Club gibt's heute nicht mehr. Und es war ein bisschen wie im Klischee. Also so, als würden die jedes Klischee erfüllen wollen. Also nur Männer. Sicherlich auch eine gewisse Testosteron aufgeladene Stimmung, sagen wir mal so.
Also die man auch riecht oder sowas,
ne? Die man auch riecht, ja. Und die sich darin äußert, dass man jetzt nicht zu lang irgendwelchen anderen Leuten in die Augen schauen soll, weil das könnte dann zu unangenehmen Folgen führen. Aber das Training hat uns von der ersten Sekunde an gefallen. Ja, das Training war wirklich beeindruckend. Und jetzt meine ich jetzt gar nicht so sehr Sparring, das kommt erst später dann dazu, aber das die Art und Weise, wie man sich bewegt, wie man Schlägen ausweicht, wie man selber Kraft übertragen kann durch Schläge, ja, wie man am Sandsack arbeitet und so weiter, wie man auch ein bisschen drüber gehen kann, den inneren Schweinehund da besiegt, ja. Und das war so Ende der 90er und da hat sich da der Wunsch gebildet, dass wir irgendwann einmal unseren eigenen Club gern hätten, wo man das Training sozusagen konserviert und mitnimmt, aber in einem
Milieu rausbringen.
Ja, in einem attraktiveren für, ich sage es mal, für normale Menschen, ja, also für Leute wie du und mich, attraktiveren Environment das Ganze präsentiert. Ja. Und nicht so viel später, 2003, hat sich dann diese Chance geboten, in einem sehr, sehr einfachen Setting am Anfang. Aber da haben wir mal begonnen reinzuschnuppern und
Das war mal im 12. Bezirk.
Das war im 12. Wien, ne? Ja, das war im 12. Genau. Das war jetzt auch noch kein Herzeigeklub, das war ein Souterrain.
Aber das verbindet man ja damit eigentlich, ja, mit dem Boxen.
Ja, 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 ja. Und da haben wir von Anfang an tolle Menschen kennengelernt, die uns auch das Boxen natürlich beigebracht hatten. Weil ich konnte zu dem Zeitpunkt schon ganz gut mich im Ring also quasi verteidigen oder bewegen, aber zum Trainer oder zu ersten Kämpfen, da hatte ich noch einen gewissen Weg, und da war sehr früh zum Beispiel der Gotthard Hinteregger, mhm, eine wichtige Person, ein ehemaliger Profikämpfer, und ein paar Jahre später haben wir dann eben beschlossen, nachdem wir gesehen haben, dass da viel Interesse ist, von nicht nur von Freunden und Bekannten, sondern auch darüber hinaus, da haben wir uns gedacht, dann gehen wir den Schritt, ja, und mieten wir eine respektablere oder schönere Immobilie an und probieren wir das richtig aufzusetzen, sozusagen.
Ich gehe noch kurz zurück. Ich weiß ja, du bist Basketballer, bist auch ein sehr ambitionierter Läufer, also so ein bisschen ein Multitalent. Im Spanner, ich meine das nur positiv. Die Entscheidung für das Boxen, dieses in den Club damals zufällig reingehen mit deinem Bruder, war das eine Art Mutprobe oder war schon klar, dass man sich in Richtung dieses Sports ein bisschen entwickeln will?
Also ich bin schon sehr, ich bin schon ehrgeizig und kompetitiv. In unserer Gesellschaft damals erst recht, ja, wie du schon angedeutet hast, ja, aber Boxen war eher verpönt, obwohl wir große Fans von Mike Tyson waren und den Boxsport verfolgt haben. Aber wir hatten nie da Anknüpfungspunkte. Aber trotzdem war immer das Interesse da, wie könnte ich mich tun im Ring? Ja, und es ist natürlich was anderes, ja, wenn man beim Basketball, sagen wir, 85 zu 23 verliert, dann, ja, ist das halt eher eine bittere Niederlage und peinlich, ja, aber es passiert halt sonst nichts. Ja,
man schaut am Foto nicht so blöd aus nach der Niederlage. Ich kenne ein Foto von dir, ich sage jetzt mal, du bist nicht unattraktiv, aber dieses Foto war ja recht spannend irgendwie. Da hast du ausgeschaut, ne? War das der Gotthard?
Das war der Gotthard, ja.
Der hat mich ziemlich
hergerichtet, ja. Aber trotzdem war das mein wichtigster oder mein schönster Kampf in gewisser Weise, weil ich habe da 4 Runden gegen den Gotthard eben wirklich gut bestanden und habe dann eine kassiert, die quasi dann letztendlich auch zum den Ringrichter dazu gebracht hat, den Kampf abzubrechen. Aber trotzdem, ich war stolz drauf, dass ich so lang so gut durchgehalten habe.
Und so ein Foto muss man mal ohne Photoshop, ja, von sich haben überhaupt. Ja, das, ja, ist ja Hall of Fame irgendwie. Ja. Vielleicht verlinke ich es in den Shownotes. Wir, ja, haben dich gerne, ja, mit dem Business Athlete Award im Jahr 2018 ausgezeichnet. Ja. Ich war immer auf der Suche nach Leuten, die in Wirtschaft und Sport erfolgreich sind. Und ich möchte in der Zeitreise da auch noch ein bisschen gehen. Heute hast du etwas, wo ich glaube, wo dein Arbeitgeber, dein Brötchengeber, die Bank durchaus stolz sein kann, was du da nebenbei machst und viele junge Leute auch motivierst. Irgendwie, da kommen wir dann noch dazu. Aber wie war denn das damals, wenn der jetzt boxen geht und dann haben wir einen Fondsmanager mit einem blauen Auge? War das schwierig?
Du, ich war ja da ein bisschen naiv, falsches Wort, aber einfach... Ich habe mir da nicht so viel dabei gedacht.
Jetzt ist so lang her, deswegen kann ich das fragen.
Ja, 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 absolut. Ich muss sagen, ich bin 48 Stunden später nach diesem Kampf mit diesem großen geschwollenen Aug, bin ich nach China geflogen auf Geschäftsreise. Und ich hatte Dutzende Meetings mit Geschäftspartnern. Und es war wirklich witzig, weil die haben alle so getan, als wäre nichts. Ja, wir haben ganz normal unser Meeting abgehalten.
Zwar die Frau, ne? Nicht deine jetzt so generell. Ja.
Und ich habe das am Schluss dann immer selbst angesprochen.
Damit, ist ja peinlich, ist auch
irgendwie. Ja, ne? Ja, ich wollte diese Spannung irgendwie auflösen. Der Einzige, der mich aktiv darauf angesprochen hat, war ein Beschäftigter bei einem Hotel, und der total nett mich so beiseite genommen hat und gefragt hat, are you okay, sir? Ja. Und ich habe ihm versucht zu erklären, dass ich nachher einen friendly Boxkampf hatte vor wenigen Tagen, und der hat mir zu verstehen gegeben, dass er das nur als dass er das so auffasst, dass das eine Geschichte ist, die ich mir gerade ausgedacht habe. Ja.
Du hast 3 Amateurkämpfe bestritten. Ja. Respekt, der Gotthard war, glaube ich, dann der Letzte, der dich so hergerichtet hat. Und den Gotthard müssen wir noch ein bisschen einreihen, gegen wen der sonst noch kämpft.
der Gotthard Hinteregger ist mein Claim to Fame, weil er hat als Profi noch, hat er gegen einen polnischen, international sehr erfolgreichen Boxer gekämpft, gegen den Proxer. Er hat verloren gegen ihn und der Proxer war damals noch ungeschlagen und hat dann gegen Gennady Golovkin, Triple G.
Triple H auch aus dem Wrestling. Aber der Triple G, genau.
Leon. Gegen Triple G in Las Vegas gekämpft und verloren. Das heißt, ich habe sozusagen gegen den verloren, der gegen den Gennady Golovkin in Las Vegas verloren hat.
Ist doch toll. Wann war das circa noch von der Zeitlinie her?
Ja, das war... Das ist eine gute Frage. Also da war ich nicht mehr der Jüngste. Also da war ich schon in meinen 30ern auf jeden Fall.
Okay. Na, ist nicht so wichtig. Aber jetzt kommt noch die Frage. Wir alle sind aufgewachsen mit Boxernamen Mike Tyson, Muhammad Ali, egal wie alt man jetzt ist, Frazier, Marvin Hagler und so weiter. Irgendwie fehlen mir diese Big Names heutzutage.
Ja.
Es ermöglicht aber vielleicht wieder mehr das Boxen, wie es das du jetzt anbietest, als Breitensport. Und jetzt springe ich einfach rein. Du hast dich dann im Jahr 2007, glaube ich, war das dann, oder? Größer gemacht und hast 9 Standorte, erst im 4. Bezirk, dann im 7. Bezirk. Und irgendwann, 2011, wurde aus Backyard Boxing dann Backyard Club oder Club Wien.
Ja.
Und was ist da für eine Metamorphose vom Standort und auch vom Angebot passiert?
Ja, also wir haben, also unsere Standorte sind, und ich spreche da jetzt, das klingt nach Eigenlob, aber ich kenne einfach die Zeugnisse unserer vielen, vielen Mitglieder. Wir haben einfach helle, saubere, freundliche Clubs geschaffen, die es Leuten ermöglichen, in den Boxsport einzutauchen, ohne automatisch gleich ein Sparring machen zu müssen oder überhaupt an den Kampf denken zu müssen. Ja, einfach mal sich da rein zu fühlen, zu erlernen, wie man ausweicht, wie man zuschlägt, wie man mit dem Sandsack arbeitet und ähnlichen. Das macht Leuten viel Spaß, abgesehen davon, dass es halt unglaublich anstrengend ist. Ja. Und durchaus zu unserer Überraschung, vor allem Frauen, also mehr als 50% unserer Mitglieder sind Frauen. Wir waren da bei unserem ersten großen Club noch relativ naiv, weil wir hatten 2 Räumlichkeiten, die sich für die Garderoben angeboten haben. Die waren unterschiedlich groß und wir haben uns gedacht, naja, wie viele Frauen werden kommen? Vielleicht maximal 20% und haben deswegen den kleineren Raum als Frauengarderobe vorgesehen. Das mussten wir dann bald ändern. Weil wir gesehen haben, dass das genau umgekehrt eigentlich war.
Ja. Ist es perfekt für die Tiefenmuskulatur, vielleicht ein bisschen Selbstverteidigung oder einfach nur cool? Was glaubst du?
Warum so viele alles, Frauen dabei? Alles, aber es ist einfach, ich sage jetzt mal, Kampfsport oder Zuschlagen, ich meine das ganz wertfrei, ist in unserer Gesellschaft, ich sage das wertfrei, einfach halt sehr in einem bestimmten Eck oder verpönt, sodass das... Also, dass man da gar keine Erfahrung damit hat. Aber sich auszudrücken auf diese Art und Weise, ja, in einem safen Umfeld, ist sehr, sehr schön, ja, und sehr befriedigend. Wenn man spürt, quasi, wie man Kraft übertragen kann, ja, das macht schon was mit einem. Auch was das Auftreten angeht. Also Selbstverteidigung, ja, das ist ein großes Thema, ja, aber natürlich wird jemand, der eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlt, ja, egal ob Frau oder Mann, wenig, also die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand angegriffen wird, ja, ich meine, fällt natürlich. Ja, das spürt man einfach, ja.
Ich zitiere dich, versteckt man sich hinter der Benchmark als Fondsmanager, hinter der Deckung als Boxerin oder Boxer, so verliert man. Im Ring und an der Börse muss man sich exponieren. Ja. Diesen Sager hast du mir damals vor 5 Jahren, als wir dich zum Business Athlete ausgezeichnet haben, geliefert und er steht irgendwo in meinem Kopf so als Stehsatz herum und auch der Name Backyard, irgendwie da denke ich da an die Sheena O'Connor mit All the Flowers that you planted Mama in the Backyard. Leider verstorben vor kurzem die Schiene. Backyard ist ja ein cooler Name irgendwie und hat zu deinen Wurzeln sehr gut gepasst. Du bist bei der DNA geblieben, obwohl das jetzt ja gar nicht mehr Backyard ist, sondern irgendwie stylisch.
Ja, stimmt, stimmt. Und ich steh zu diesem Satz total. Ja, ja. Also man gewinnt nichts hinter der Deckung, ja, und man muss natürlich das Risiko eingehen und das heißt, dass man unter Umständen auch verliert oder dass man eben eine kassiert. Mhm. Ja. Aber ich finde, sowohl das Investieren oder Spekulieren beziehungsweise eben das Boxen lehrt einen oder ich habe mich dadurch weiterentwickelt, ganz einfach. Ja, ich habe besser gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber für mich war das so.
Der Klassiker im Sport und Wirtschaft einfach. Egal welche Disziplin. Ja. Ich bin ein Tennisspieler und Hobbyläufer und solche Sachen. Da zählen hin und wieder auch Wettbewerbe natürlich dazu. Man tut nicht immer nur gern einschlagen im Tennis, sondern irgendwann will ich das Match gegen dich spielen. Umgelegt jetzt auf deinen Boxclub, auf deine Boxclubs. Man kann trainieren. Gibt es auch Wettbewerbe untereinander oder wie läuft das so ab?
Ja, ich meine, die große Mehrheit unserer Mitglieder, egal ob Frauen oder Männer, haben kein starkes Interesse an Sparring, aber es gibt ja Abstufungen. Ja, man kann da man kann da verschiedene Abstufungen anbieten, so dass man sich da herantastet. Und es gibt durchaus einige, ich sage es mal 5 bis maximal 10% unserer Mitglieder, die wollen auch, natürlich geschützt mit Kopfschutz und Zahnschutz, in einer kontrollierten Atmosphäre in den Ring steigen und sich mal mit dem anderen messen. Ja, und das ist auch eine ganz, ganz offen, starke und direkte Art des Feedback, ja, weil am Sandsack oder auch wenn man in die Box, in die Mitts, also in die Schlagpolster schlägt, dann hat man oftmals relativ schnell den Eindruck, ja, ah, ich kann das, ja, oder ich bin so weit, sozusagen, ja. So schwer ist es gar nicht. Wenn man dann aber tatsächlich vor jemanden steht, ja, der sich bewegt, der Kondition hat, der zurückschlägt, der ausweicht, dann sieht man, wie viel schwieriger es ist, ja. Und genauso ist es auch an den Märkten, finde ich, ja. Also Boxen und das Investieren, beides lehrt einen Demut, ja, die Demut ist die Basis für mich, um Erfolg zu haben letztendlich.
Ich möchte jetzt noch einen kleinen Call to Action einbauen. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, dich gehört habe oder immer schon wollte und denke mal, jetzt habe ich da einen, den schaue ich mir mal im Club selber an. Wie kann ich da im 4. oder im 7. Bezirk, kann ich da einfach hinmarschieren und mal schauen oder wie mache ich das? Oder Homepage oder
genau, verlinken alles? Einfach auf backyard.wien gehen.
Dort kann man sich
kann man sich ein kostenloses Probetraining ausmachen und da wird einem gezeigt, wie ein typisches Training funktioniert. Da werden einem die Basics gezeigt und danach kann man sich einen 10er-Block zum Beispiel kaufen, einfach mal so als Einstiegsdroge. Und wenn es einem dann gefällt, und den meisten gefällt, die nehmen dann einfach eine Mitgliedschaft.
Wunderbar, ich spiele jetzt mal meinen Sport abspann und habe abschließend noch eine Frage an dich. Wer ist der GOAT, the greatest of all times im Boxsport für dich als so, Fan?
Also ich sage mir natürlich, dass es Ali war, ja. Aber ich bin auch ganz, ganz großer Fan gewesen.
Aber da bist du ja schon zu jung fast für einen
Ali. Nein, aber ich habe halt wirklich viel über ihn gelesen und auch gesehen und ich bin ganz großer Fan und den habe ich noch ein bisschen gesehen im Fernsehen als Kind. Von Marvin Hagler,
Marvin Hagler, ja. Großartig. Ja, damals sind wir in der Früh aufgestanden.
Genau, noch ganz, ganz genau.
So, zum Part 3. Diese Gemengelage aus Sport, aus Wirtschaft führt auch dazu, dass man irgendwann einmal lernt, ein guter Speaker zu werden. Das ist jetzt eine fürchterliche Überleitung, aber es ist halt eine Überleitung. Und du bist auch Vortragende an Universitäten und so weiter und gibst dein Wissen, dein erworbenes Wissen, durchaus auch aus dem Sport, glaube ich mal, weil da viel einstrahlt als Management-Tätigkeit. Wir haben es eh schon gehabt im Podcast auch weiter. Auch da bitte noch ein paar Worte, Stichwort Lauda oder Stichwort St. Pölten.
Ja, also ich bin seit etlichen Jahren Vortragender und ich gebe da ganze Lehrveranstaltungen immer zum Thema Economics und Capital Markets, so ungefähr. Und das ist eine wirklich wichtige und schöne Tätigkeit für mich, weil ich einfach sehe, dass noch immer in Österreich oder generell, ich würde sagen, im deutschsprachigen Bereich der Bereich Finanzen, Wirtschaft, Investieren einer ist, der noch mehr Wissen verträgt, quer durch die Schichten, quer durch die Altersstrukturen hinweg. Und ich komme aus der Praxis und deswegen glaube ich, dass ich da gut geeignet bin, einfach auf Augenhöhe mit den, in dem Fall meistens sehr jungen Menschen, zu sprechen und denen weiterzugeben, was ich glaube, was wichtig ist, dass ich ihnen das Werkzeug letztendlich in die Hand geben kann, dass sie die Zusammenhänge erkennen. Ja, und dass es nicht so sehr darauf ankommt, ob jetzt, keine Ahnung, die Federal Reserve die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte anhebt oder nicht. Ja, das ist kurzfristig sicherlich wichtig und interessant, aber wenn man 2, 3 Schritte zurückgeht und das große Bild versucht zu erkennen, ist das letztendlich nur eine Randnotiz. Ja, und die großen Trends sind dadurch nicht aufzuhalten oder zu starten.
Baust du da in Nebensätzen auch irgendwelche Boxerfahrungen ein oder Sporterfahrungen?
Natürlich, ja, weil es halt über Übereinstimmungen gibt, ja, und weil generell die, ich sage jetzt mal, wie gesagt, ganz allgemein gesprochen, die Wirtschaft oder Volkswirtschaftslehre, da hat man auf den ersten Eindruck oftmals glaubt man, dass das ein sehr rationales Business ist oder sehr rationale Sache ist, aber tatsächlich ist das ja eigentlich eine Sozialwissenschaft. Ja, es ist nicht so wie Physik oder Chemie, wo es halt überprüfbare und Experimente gibt, die man falsifizieren kann und Theorien und Gesetze gibt, sondern es kommt letztendlich darauf an, wie wir Menschen agieren. Ja, und wir sind nicht so rational. Wir sind oftmals sehr stark von Emotionen, zum Glück, ja, getrieben. Und das macht es schwieriger in der Prognose. Aber natürlich auch, zumindest für mich, extrem interessant beim Versuch, ja, die Märkte oder die Konkurrenten zu schlagen.
Ja. Und ja, dann komme ich zu meiner Schlussfrage noch. Dieser Kontakt mit den jungen Menschen, der da auch entsteht, nicht auch im Boxclub und natürlich bei so Vorträgen, hast du einen Karriere-Werdegang-Tipp, wie man jetzt, wenn man zum Beispiel in dem Finanzmarkt im weitesten Sinne auf Jobsuche ist, in dem Umfeld, wie geht man das am gescheitesten an?
Also ich würde zuerst einmal mich selbst testen wollen. Sprich, jemand, der studiert oder der einschlägige wissenschaftliche Karriere sozusagen oder Laufbahn durchlebt, der sollte auch nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch ans Werk gehen. Ja, also letztendlich geht es darum, kaufen und verkaufen. Die Person muss erleben, wie es ist, wenn man eine Position hält.
Ja, ich bin da so abstrakt sonst.
Ja, ja. Ich bin wirklich ja. Der Meinung, es ist so ein bisschen wie in der Snickers-Werbung. Ja, wenn man Hunger hat, ist man nicht mehr derselbe Mensch. Wenn man eine Position hat, ist man auch nicht mehr selber derselbe Mensch. Oftmals ist man nicht mehr ganz zurechnungsfähig vielleicht. Und man muss sich dem aussetzen. Ja, ich bin der Meinung, die Fondsmanager und Fondsmanagerinnen setzen sich durch oder bleiben in dem Geschäft, ja, die sich selbst, die gelernt haben, sich selbst gut zu managen. Ja, die ihre eigene Euphorie quasi wieder erkennen und sich auf den Boden der Realität zurückholen oder die, wenn es schlecht läuft, sich auch wieder motivieren können um wieder vernünftig zu agieren und nicht im Selbstmitleid zu zerfließen, sozusagen.
Ja. Dem Sportler sein Training, auch wenn es sicher nicht an jeden Tag flutschen wird, wenn ja. Er da seine Kilometer machen muss im Scheißwetter oder so. Und doch dem Player am Kapitalmarkt auch seine Real-Money-Position, um das spüren zu können. Ja. Das ist Training meiner Meinung nach. Ja. Auch, ja. Das nehme ich jetzt als unser Schlusswort. Eine sehr lange Folge mit folgender Folge. Ich glaube, wir sind sogar mit einem One-Take durchgekommen, bis auf die Ummoderation zur Runde 3. Aber ich werde sie so drinnen lassen. Lieber Leopold, Respekt und danke, dass du vorbeigeschaut hast. Es war für mich eine Highlight-Folge natürlich in dieser Gemengelage und an euch da draußen. Ich bin sicher, es war sehr, sehr viel Leibendes dabei. Schaut mal im Boxclub vorbei und einmal ein Tschüss von meiner Seite.
Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Wunderbar. Tschüss und Baba.